Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl, ich bin Ressortleiterin Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Thema heute sind die Versorgungsengpässe in der Schmerzmedizin. Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin, kurz DGS, klagt seit vielen Jahren über eine wachsende Unterversorgung bei Schmerzpatienten. Nun hat sie vor der Bundestagswahl das Thema noch einmal bei den Parteien platziert. Wird es hier Unterstützung geben? Darüber spreche ich heute mit Dr. Silvia Maurer, Vizepräsidentin der DGS. Hallo Frau Dr. Maurer.
Hallo Frau Höhl.
Frau Dr. Maurer, aktuell haben wir bundesweit rund 1300 ambulant tätige Schmerzmediziner. Seit Jahren klagt die DGS, dass dies zu wenig für die 3,9 Millionen Schmerzpatienten ist. Der Großteil bleibt unversorgt. Vor allem fordern Sie eine Reform der Bedarfsplanung. Warum tut sich hier nichts?
Nun, ich denke, natürlich sind die Patienten unterversorgt und wir hätten gerne wesentlich mehr Schmerzmediziner, die auch ambulant tätig sind. Und es ist aber nicht so, dass ich gar nichts tue. Wir haben, glaube ich, schon sehr viel erreicht. Also gerade wir als Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin setzen uns für die individuelle, bestmögliche Versorgung der Patienten ein im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten. Aber wir wollen natürlich auch eine Verbesserung dieser gesetzlichen Möglichkeiten. Und wir haben in diesem Rahmen, glaube ich, schon einiges erreicht, alleine dadurch, dass wir Praxisleitlinien ins Leben gerufen haben. Also Praxisleitlinien, was ist jetzt der Unterschied? Leitlinien, das heißt, es ist sehr viel evidenzbasierte Medizin, sehr viel Studienlage. Das fließt alles in die Praxisleitlinien mit ein, aber zusätzlich kommt in die Praxisleitlinien auch noch mit rein, wie geht es den Patienten denn damit? Was sagen denn uns die Patienten dazu, zu dem, was jetzt evidence-based vorgeschlagen wird? Und passt das auch auf die Patienten? Und natürlich geht es auch darum, den Patienten mit in die Entscheidungen einzubeziehen. Und Schmerzpatienten sind ja nun keine Patienten, die ein einfaches Krankheitsbild haben. Und deswegen braucht es da sehr viel mehr Manpower. Das haben wir erreicht. Wir haben erreicht, dass sich bei der Bedarfsplanung einiges getan hat. Der gemeinsame Bundesausschuss, der GBA, als höchstes Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, hat in einer Richtlinie der Bedarfsplanung zum Beispiel entschieden, dass zur spezialisierten fachärztlichen Medizin die Anästhesie gehört. Wir wissen, viele unserer Schmerzmediziner sind Facharzt für Anästhesiologie. Und hier steht in der Bedarfsplanung der Richtlinie drin, dass die Sitze der Anästhesie insbesondere ambulant nachbesetzt werden sollen mit dem Schwerpunkt Schmerz- und Palliativmedizin. Also es tut sich was. Es ist nicht so, wie wir es gerne hätten, das stimmt, aber es tut sich was und es gibt noch viel mehr zu berichten. Also auch gerade vom GBA hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, was am 20. September 2018 angenommen wurde vom GBA. Und hier wird ausdrücklich der Facharzt für Schmerzmedizin gefordert. Also das ist natürlich schon mal ein großer Meilenstein. Das dauert natürlich einige Jahre. Wir sind dabei, wir haben uns mit vielen Fachgesellschaften zusammengesetzt und wir arbeiten daran. Und ja, wir hoffen, dass wir das in naher Zukunft auch umsetzen können.
Jetzt haben Sie es ja gerade angesprochen, also diesen Facharzt für Schmerzmedizin, den wir auch brauchen. Die Pandemie hat ja jetzt dafür gesorgt, dass zumindest in der Infektiologie dieser neue Facharzt auch eingeführt wurde. Wie sehen Sie die Chancen? Wie schnell oder wie zeitnah können wir auch den Facharzt für Schmerzmedizin umsetzen?
Naja, die Pandemie ist natürlich eine spezielle Situation und ich hoffe, dass es für unsere Schmerzpatienten keine ähnliche Situation geben muss, bis wir den Facharzt bekommen. Normalerweise, wenn die Musterweiterbildungsordnung wird so im Schnitt alle 10 Jahre erneuert. So Pi mal Daumen, bis das wirklich alles durch ist. Das heißt, es dauert sehr lange. Jetzt ist es 2018 dieses Gutachten angenommen worden. Ja, ich denke, es werden noch ein paar Jahre ins Land gehen, aber es tut sich was. Und es kann ja auch schon vorab einiges getan werden im Bereich Bedarfsplanung, wie gesagt, mit Nachbesetzung, mit Schwerpunkt Schmerzmedizin oder auch Palliativmedizin, das wird ja oft zusammengefasst. Es gibt Bestrebungen in einzelnen KVen, dass sie sagen, okay, wir besetzen die Schmerzmedizin, auch wenn es nur eine sogenannte Zusatzbezeichnung ist. Das heißt, dann könnte zum Beispiel ein Orthopäde mit Zusatzbezeichnung Schmerzmedizin einen anästhesiologischen Sitz bekommen. Ja, das ist im Moment noch nicht so rechtssicher und das ist auch etwas, wo wir die Politik brauchen, die uns da ein bisschen mehr Sicherheit gibt mit entsprechenden Gesetzen. Die gibt es noch nicht. Das wäre der nächste Schritt. Und je weiter wir das ausbauen können, umso eher, denke ich, bekommen wir auch den Facharzt.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Glauben Sie denn, dass eine neue Bundesregierung da zügiger neue Gesetze schafft, die Sie unterstützt? Sie haben das Thema der Unterversorgung ja auch schon bei der derzeitigen Regierung platziert.
Also wir haben das platziert, ja, und wir waren mit fast allen Parteien im Gespräch und wir haben ja auch diese Wahlprüfsteine aus dem Grund an die Parteien geschickt, damit wir nicht wieder bei Null anfangen müssen, sondern damit wir schon mal vorab den Stand der Dinge haben. Es ist so, dass die Parteien fast alle geantwortet haben, die wir angefragt haben. Wir haben eine Partei nicht angefragt und die FDP hat nicht geantwortet bis jetzt, aber alle anderen unterstützen uns. Und ich denke, das wird schon weitergehen. Wie schnell, das wird natürlich auch davon abhängen. Es steht im Moment ja noch einiges andere im Vordergrund. Pandemie, Klimaschutz, Digitalisierung, was da jetzt so alles ansteht. Aber wir bleiben dran und ich denke, wir haben sehr gute Beziehungen geknüpft zu den entsprechenden Beauftragten im Gesundheitswesen, bei den einzelnen Parteien, sodass wir da weiterarbeiten können.
Die 8 Wahlprüfsteine, die Sie da gerade angesprochen haben, ich habe sie mir ja auch mal en Detail angeguckt, auch die Antworten. Spannend fand ich, dass die Grünen die Versorgungslücken vor allem durch spezielle DMP schließen wollen. Halten Sie das für einen guten Plan?
DMP prinzipiell halte ich für einen sehr guten Plan. Also das sind ja strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen, basierend auf Erkenntnissen der evidenzbasierten Medizin. Und das wäre natürlich etwas, was für die Schmerzmedizin sehr gut ist. Aber wenn man sich das mal so im Detail anguckt, gibt es im Moment 6 verschiedene Disease Management Programme, die umgesetzt werden. Insgesamt sind aber 11 vom gemeinsamen Bundesausschuss befürwortet. Wobei man sagen muss, das 11. ist noch nicht in Kraft getreten, soll aber demnächst in Kraft treten. Und wenn man sieht, dass zum Beispiel für den chronischen Rückenschmerz 2019 eigentlich schon der stattgegeben wurde und es bis jetzt nicht umgesetzt ist, dann halte ich das natürlich für sehr schwierig, wenn wir da einfach weitermachen. Wäre schön, wenn wir mal die jetzt schon da sind, umsetzen könnten. Und deswegen denke ich, dass es vielleicht nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Wir haben uns ja schon mit anderen Sachen auseinandergesetzt, zum Beispiel eine spezialisierte ambulante Schmerzversorgung, ähnlich wie die SAPV, aufzubauen. Und das wäre jetzt etwas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, weil da gibt es schon Wege, da gibt es natürlich auch Praxen, da gibt es Kliniken, die man da miteinander verbinden könnte. Ich denke, das wäre schneller umzusetzen, den DMP.
Obwohl ja auch bei der SAPV, also so alles rund läuft da ja auch noch nicht. Und trotzdem meinen Sie, das könnte schneller wirken?
Naja, sagen wir mal, irgendein Gebiet, wo alles rund läuft, ja, der Menschen involviert.
Da haben Sie natürlich recht.
Das wird es wahrscheinlich so nicht geben. Aber wenn Sie mal fragen, ich bin ja auch Palliativmedizinerin, wenn Sie jetzt mal fragen, unsere Patienten, die fühlen sich schon deutlich besser versorgt durch die SAPV. Und ich kann das mit Bestimmtheit sagen, ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, wir sind ein Flächenland und ich habe die Praxis an der französischen Grenze. Wir hatten bis vor 2 oder 3 Jahren keine SAPV und wir waren im Prinzip 2 Palliativmediziner, die versucht haben, die Versorgung aufrechtzuerhalten, so gut es ging. Das ist extrem schwierig und da ist die SAPV natürlich echt ein Segen. Und deswegen denke ich, so eine spezialisierte ambulante Schmerzversorgung wäre da der richtige Weg vielleicht. Es wäre sicher schneller umzusetzen. Ja. Und wir müssten nicht erst nochmal ganz viele Sachen ändern. Ja? Ich meine, DMP halte ich wirklich für sehr, sehr gut. Ja? Aber bis alle Gremien dann entschieden haben, wie das geht und wer was macht und wer wen wie einschreibt und all diese Dinge, das dauert. Und jetzt hat zum Beispiel, jetzt im August geht es um die Entwicklung eines neuen DMPs, geht es um Adipositas, ja auch ein wesentliches Thema. Aber da ist Vorgabe, es bis 31.07.2023 abzuschließen. Das sind also 2 Jahre, die jetzt schon mal nur für das Projekt, um das abzuschließen, geplant sind. Dann ist es aber noch nicht in Kraft.
Da haben Sie natürlich recht. Also die Wege sind dann oft sehr lange und warum nicht auf Strukturen aufsetzen, die sich bewährt haben und die alle schon kennen und die funktionieren. Jetzt haben wir nur den ambulanten Bereich im Moment angesprochen. Wie wichtig wäre es denn vielleicht auch, das Ganze noch sektorenübergreifender zu denken und da auch vielleicht ein sektorenübergreifendes Vergütungssystem zu schaffen, um da auch die ambulante und die stationäre Schmerzversorgung besser zu verbinden?
Also ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel, ich bleibe jetzt nochmal bei der spezialisierten ambulanten Schmerzversorgung. Wenn wir sowas etablieren würden, da wären ja die Kliniken mit dabei. Ja, genauso wie die Palliativstationen auch bei der SAPV natürlich eine Rolle spielen oder auch die Hospize. Ja, in dem Rahmen wären ja die Kliniken dabei. Es gibt ein eigenes Vergütungssystem für diesen Sektor. Ja, ich glaube, so ein allgemeines Vergütungssystem, was Ambulanz und Kassenmittel einbezieht, das ist auch wieder etwas, was einfach zu lange dauert. Sie müssen mal sehen, die Gebührenordnung für Ärzte stammt aus dem Jahr 1996. Die wird gefühlt seit 20 Jahren reformiert. Ist bis jetzt aber noch nicht auf den Weg gebracht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, 1996, wir würden jetzt anfangen, so eine Reform zu machen, wie lange wird die wohl dauern?
Ja.
Und was machen wir mit unseren Patienten? Das kann ja nicht gut angehen. Und vielleicht wäre es auch besser, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn wir das Geld, was wir für eine solche Reform bräuchten, wirklich mal in die Versorgung stecken würden. Das heißt, auch die Menschen, die eben in dem Bereich tätig sind, ob das jetzt Schwestern sind, ob das Pfleger sind, ob das Ärzte sind, ob das Physiotherapeuten sind, dass die mal entsprechend entlohnt werden. Und dann hätten wir auch mal einen Anreiz, dass nicht so viele unserer jungen Kollegen und Kolleginnen gar nicht mehr hier in Deutschland arbeiten.
Da haben Sie natürlich jetzt ein wichtiges Thema angesprochen, ne? Dieser Fachkräftemangel, ja, der sich ja wirklich überall breit macht. Genau, da könnte man Anreize setzen.
Ja, das wäre zum Beispiel ein Anreiz. Es ist ja auch so, wir haben ja auch mit der Bedarfsplanung oder mit der Nachbesetzung von unseren Sitzen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Schmerzmedizin nur eine Zusatzbezeichnung ist. Was bedeutet das jetzt? Also das heißt, Kollegen, die Schmerzmediziner werden möchten, die müssen zuerst einen Facharzt machen. Ja? Also 7 Jahre Studium, 6 Jahre Facharztweiterbildung und dann können sie beginnen mit der Weiterbildung der Schmerzmedizin. Und das dauert dann auch noch mal Minimum 1 Jahr. Minimum. Da muss aber alles glatt laufen. Und dann erst dürfen sie Schmerzmediziner sein. Ja? Und jetzt ist es so, die Kollegen, die jetzt in der Praxis ausbilden wollen, die müssen, wenn sie einen Kollegen anstellen, und der ist ja dann Facharzt, und er ist ja dann auch, sag ich mal, nicht mehr im ganz jugendlichen Alter und hat vielleicht Familie zu versorgen oder sonst etwas, der muss von dem niedergelassenen Kollegen komplett bezahlt werden. Wenn Sie jetzt aber jemanden anstellen, der zum Beispiel die Facharztausbildung bei Ihnen macht oder die Hausarztausbildung, dann können Sie beantragen, dass ein Großteil des Gehaltes dieses Kollegen übernommen wird. Geht aber nur für den Facharztstatus, für alles andere nicht. Und das ist natürlich auch das Nächste. Viele der Kollegen, ich eingeschlossen, haben aus dem Grund auch keine Weiterbildungsassistenten. Wir sind ja in der Schmerztherapie begrenzt auf eine Patientenzahl von 300 Patienten pro Quartal, die wir behandeln dürfen. Ist auch sinnvoll, weil es ist nun mal Patientenklientel, das sehr viel Zeit fordert. Da kann man nicht unendlich viele Patienten am Tag, ich nenne es jetzt mal, durchschleusen. Das funktioniert nicht. Da wird man dem Patienten auch nicht gerecht. Nur es ist natürlich ein Unterschied, ob man 300 Patienten behandelt und 2 Kollegen davon leben müssen, inklusive Praxisteam und was alles so dazugehört, oder ob das eben einer nur macht. Ja, also auch das sind so Sachen, da müsste ein Anreiz geschaffen werden. Und da brauchen wir die Politik, die müssen Vorgaben machen, dass auch Zusatzbezeichnungen bezuschusst werden, wenn man diese Weiterbildung macht. Ja, das sind all solche Dinge, wo wir die Politik brauchen.
Also diese Förderung, von Zusatzbezeichnungen, von Facharztstellen, die Sie da ansprechen. Das wird ja auch sehr kontrovers in vielen Fachgruppen diskutiert. Also das ist definitiv ein Problem, dass man das natürlich auch finanzieren muss. Jetzt wäre für mich die Frage, macht es denn auch Sinn, vielleicht, dass man die Schmerzmedizin noch stärker auch schon ins Studium integriert? Dass man da schon irgendwie versucht, da Anteile stärker reinzubringen, damit die Leute später in dem Bereich besser arbeiten können?
Auf jeden Fall. Also das war ja auch eines unserer größten Bestreben und es ist ja jetzt seit 2014 endlich überhaupt mal im Studium drin. Also früher war das ja Schmerzmedizin, das muss man irgendwie können, irgendwie lernen, da muss man sich eben drum kümmern. Jetzt ist es ja wenigstens als Querschnittsfach im Studium, aber auch da wird es ja unterschiedlich gehandhabt. Also es ist auch wieder dann eine Ländersache, wie viel prozentual da gelehrt wird. Aber immerhin, wir haben es jetzt drin und man kann es natürlich auch weiter ausbauen. Spielt ja in jedem Fachgebiet eine Rolle.
Genau, also denke ich auch. Und wir haben ja im Moment ist ja sozusagen die Reform der Approbationsordnung, die ist ja auch noch im Gange. Also ich denke, man könnte da ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Richtung pushen, weil das Endergebnis noch nicht steht und es wird sicherlich auch noch eine Weile dauern. Vielleicht kriegen wir bis Jahresende was, aber ist noch nicht in Sicht.
Ja.
Ich hätte noch ein ganz anderes Thema, nämlich die Cannabisversorgung. Das wird ja auch sehr kontrovers auf dem politischen Parkett diskutiert, der Einsatz von Cannabis, die Legalisierung. Und Sie haben da als DGS eine sehr klare Position. Sie fordern ja, dass man da weitere Schritte für eine alltagstaugliche Versorgung der Patienten vornimmt. Wie stehen da die Chancen, dass das funktioniert? Wie sehen Sie das?
Dass das für die alltagstaugliche Versorgung von Patienten besser wird, da sehe ich sehr gute Chancen. Legalisierung von Cannabis, das ist für mich ja auch die Legalisierung im privaten Bereich. Da gibt es wirklich sehr viele Kontroversen. Das ist auch etwas, muss ich sagen, da kümmern wir uns natürlich als DGS nicht drum. Aber für die medizinische Versorgung, da gibt es natürlich schon einiges, was man verbessern kann. Problem bei der Cannabisversorgung ist, es wurde ja 2017 dieses Gesetz geschaffen und damit eine ganz einmalige Situation. Normalerweise wird ja, bevor ein Medikament zugelassen wird, werden ja zahlreiche Überprüfungen vorgenommen. Es werden Studien vorgelegt werden. Das Ganze muss durch Amnok, es muss Vergleichstherapien, müssen Studien durchlaufen sein und so weiter. Das war bei Cannabis ja alles nicht der Fall. Und so, dass wir bei Cannabis nur zwei indikationsbezogene Zulassungen haben, nämlich die schmerzhafte Spastik bei MS, die auf andere Sachen nicht anspricht, genauso wie die Übelkeit bei Chemotherapie, die nicht anspricht auf andere Sachen. Alles andere ist ja etwas, bei der wir mehr oder weniger gute Studienlage haben. Und wir haben jetzt mit der AUCOR Nordrhein Hamburg, haben wir jetzt beschlossen, einen Selektivvertrag zu machen, in dem folgendes geregelt sein soll. Also die teilnehmenden Ärzte absolvieren ein Curriculum bei der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und dieses Curriculum wird aufgebaut aufgrund der zu der Zeit vorliegenden Studien, was kann man machen, wo kann man es einsetzen und was ist sinnvoll mit dem, was wir bis jetzt wissen, mit dem, was wir bis jetzt erörtert haben. Wir haben ja unser Praxisregister Schmerz. Das ist ein Register mit Patientendaten, mit über 300.000 eingespeisten Patientendaten, die wir auswerten können, wo wir sehen können, bei diesen Indikationen hat Cannabis wirklich Vorteil, da ist es eher nicht so günstig, welche Form soll gewählt werden, auch das ist ja immer noch die Frage. Und wir haben jetzt, wenn jemand dieses Curriculum dann abgeschlossen hat, dann wird er Cannabis verordnen können, wann immer es notwendig ist, ohne Genehmigung von der Krankenkasse einholen zu müssen. Das heißt, dieser Genehmigungsvorbehalt wird dann entfallen. Dieser Vertrag ist jetzt kurz vor dem Abschluss. Das heißt also, da tut sich einiges. Und es gibt schon andere Kassen, die auch Interessen angemeldet haben. Und ich denke, dass wir dann im nächsten Jahr werden die sich anschließen. Und ich gehe mal davon aus, dass ja in diesem Jahr dieser Vertrag noch startet.
Ja, das sind doch mal positive Neuigkeiten.
Ja.
Und ich denke auch, wenn man erstmal einen Selektivvertrag hat, dann ist es ja oft so, dass die nächsten Kassen, wenn sie sehen, das funktioniert, das so als Blaupause nutzen und sich dann anschließen.
Ja, wir werden natürlich alle Teilnehmenden müssen auch dann immer wieder Fortbildungen zum Thema Cannabis besuchen und da werden dann auch alles, was neu ist, alles, was sich ergeben hat in Studien und so vorgestellt, sodass man das immer weiterentwickeln kann und auch immer weiter sieht, okay, da ist es gut zu verordnen, da passt eher nicht so. Mhm. Ich glaube, das ist im Sinne der Patienten, der Verordner und der Krankenkassen.
Also ich denke auch, es muss schon irgendwo so einen Rahmen haben, und damit es auch eine sinnvolle Versorgung ist.
Ja.
Frau Dr. Maurer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das informative Gespräch.
Ja, vielen Dank auch, dass wir dazu ein bisschen mal erfahren konnten von Seiten der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Hat mich sehr gefreut.
Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer heutigen Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag.